Ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachtsfeiertage und habt Essen, Trinken und alles, was dazugehört, auch genossen. Ja, gut, das freut mich für euch. Ja, ich kann es der Veronika zumindest ansatzweise nachempfinden. Unsere Mutter, die hatte auch 3 Kaiserschnitte und hat ein Leben lang darunter gelitten. Besonders wenn man dann körperlich angestrengt arbeiten muss, das ist dann echt übel. Also von daher können wir wirklich für beten, auch weiterhin, dass es ihr gut geht. Wir sind am Ende dieses Jahres angelangt und manches war in diesem Jahr drin für jeden von uns. Unterschiedliches. Und man möchte sich, weil man muss es ja, aber man möchte sich auch bedanken für alles, was passiert ist. Das Gute, das Herausfordernde und auch das Schwierige. Denn manche von uns hat auch Schweres erlebt, Unverständliches, was uns vielleicht sogar zum Zweifeln und Fragen gebracht hat. Jedem Einzelnen in der Gemeinde möchten wir als Älteste danken für seine Hingabe, seine Liebe zu Gott und zu den Geschwistern. Wir möchten danken für alle Arbeit, für alle Gedanken, Mühen und auch Entbehrungen, die ihr in diese Gemeinde eingebracht habt im vergangenen Jahr. Aber das würde natürlich zu kurz greifen, denn wir wissen alle, wem wir all das, was wir tun konnten, verdanken. Gott. Und deshalb heißt das Thema heute, Gott sei Dank. Und ich habe 4 Punkte. 4 Punkte, genau. Wem denn sonst? Warum Gott? Ein wichtiger Grund und wann danken? Wem denn sonst? Wenn man das Thema Dankbarkeit im Internet sucht, ist erstaunlich, wie viel man findet und wie viel die Menschen doch inzwischen gelernt haben, was Dankbarkeit eigentlich für eine Kraft hat, wie wichtig Dankbarkeit ist. Viele gute Ratgeber gibt's und da habe ich auch etwas gelesen von einer Victoria Bindrum. Ihres Zeichens ist sie Psychologin und sie schreibt: Dankbarkeit ist für viele Menschen ein neuer, vielleicht ungewohnter Weg, als ich damit begonnen habe. Bewusst Dankbarkeit zu praktizieren, konnte ich oft eine Art Widerstand in mir bemerken. Es kam für mich die Frage auf, wem gegenüber ich überhaupt dankbar sein soll. Vor allem, wenn es nicht um konkrete Situationen ging, sondern um allgemein glückliche Umstände, zum Beispiel, dass ich Luft zum Atmen habe. Und es ist interessant, es ging dann in diesem Artikel um Dankbarkeit, aber sie hat diese Frage nicht mehr beantwortet. Und das ist eine zentrale Frage. Wenn man dankt, dann zuallererst Gott, das ist das Natürlichste für uns Christen. Deshalb wollen wir ihm danken für dieses Jahr und alles, was er uns in diesem Jahr hat erleben und tun lassen. Aber Gott erwartet letztendlich von uns allen Dank. Nicht nur von den Christen, sondern von allen Menschen. Deshalb wird er sie auch danach fragen, wo ist euer Dank für euer Leben, dass ich euch Regen und Nahrung, Jahreszeiten und Wachstum und Gedeihen gegeben habe? Wo ist euer Dank dafür, dass ich euch durch die Macht meines Wortes in jeder Sekunde getragen und erhalten habe? Wir lesen in Römer 1, 21. Weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde, darum hat Gott sie dahingegeben. Und dann kommt im Prinzip ein dreimaliges, darum hat Gott sie dahingegeben. Hier wird deutlich, dass Gott, der Schöpfer von seinen Geschöpfen, Dank erwartet. Das ist sein natürliches Recht, dass wir ihn verherrlichen und ihm danken. Ja, dass wir als seine Geschöpfe ihm zur Ehre leben. Das ist sein natürliches Recht als Schöpfer. Wenn der Mensch nicht bereit ist, seinen Dank Gott gegenüber zum Ausdruck zu bringen, dann muss er seinen eigenen Verlangen, seinen eigenen Lüsten, seinen eigenen Gedanken folgen. Und diese sind ja schon seit dem Sündenfall korrumpiert. Das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Letztlich kann der Mensch dann nie zufrieden sein, nie dankbar. Unzufriedenheit war die Ursache für die Sünde. Der Mensch war unzufrieden damit, dass er nur Geschöpf war. Er wollte Schöpfer sein. Wie der Schöpfer sein. Er war undankbar. Und das hat ihm das Bein gestellt. Dankbarkeit hat also auch etwas damit zu tun, dass wir erkennen, wer wir sind und wer wir nicht sind. Wir sind nicht Gott. Wir sind Geschöpf. Und wenn wir das akzeptieren, dann können wir dankbar sein. Gott sei Dank. Wem denn sonst? Aber was ist mit denen, die Gott nicht kennen? Was ist mit denen, die nie etwas von Gott gehört haben? Denen nie jemand etwas von Gott erzählt hat? Die sind ja dann aus dem Schneider, oder? Kann man dann überhaupt Gott danken? Immer mehr Anthropologen entdecken, wie früh der Mensch nicht nur begann, seine Umwelt sich ihm gefügig zu machen, sie zu gestalten, sie zu bearbeiten, sondern wie früh er auch schon künstlerisch tätig war. Und jeder Künstler erkennt, wenn er sein Werk vollendet hat, dass dieses Kunstwerk nicht vom Himmel gefallen hat, ist, sondern dass er darin beteiligt war, dass er es geschaffen hat. Ich habe nach frühen Hinterlassenschaften von Neandertalern gesucht. Ich weiß nicht, ob man das Bild gut erkennen kann. Die das Bild gefunden haben und interpretiert haben, sehen hier schattenhaft Hände, die da künstlerisch dargestellt worden sind. Was mir beim Sehen dieses Bildes aber aufgefallen ist, ist was anderes. Es ist eine Skulptur drin. Hier haben wir im Prinzip, wenn man das Bild genau anguckt, haben wir eigentlich eine Skulptur von einem Saurier, so wie wir sie dargestellt bekommen in unseren Biologie- und sonstigen Heften. Ich frage mich, ob das zufällig ist oder ob da schon damals ein Künstler dieses da dreidimensionale Bild hergestellt hat. Könnt gucken bei spanischen National Geographic. Ich habe es extra mit diesem Titel genommen, damit ich am Ende nicht irgendwelche Probleme kriege. Ich hoffe, wir müssen nicht wieder irgendwelche Strafen bezahlen dafür, dass ich das Bild hier gezeigt habe. Ist inzwischen furchtbar. Anyway, also hier sieht man, der Mensch war von Anfang an kreativ. Und wenn er selber kreativ ist, muss er sich auch selber als ein Geschöpf begreifen eigentlich. Die Frage nach der eigenen Existenz, woher komme ich, wer hat mich gemacht, die ist unserem Menschsein innewohnend. Darum zur nächsten Frage, warum Gott? In Römer 1, 19 bis 20 heißt es, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen geoffenbart ist, denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien. Die Menschen sind, ob sie von Gott erzählt bekommen haben oder nicht. Jeder ist unentschuldbar, denn jeder kann die Schöpfung lesen. Keiner wird vor Gott treten können und sagen können, ich habe von dir nichts gewusst. Hier handelt es sich nicht um eine, Gottesoffenbarung, nicht eine Offenbarung zum Heil. Ja? Verstehen wir uns richtig? Die allgemeine Gottesoffenbarung in der Schöpfung ist nicht eine Offenbarung zum Heil, aber sie kann den Menschen, der Gott sieht, hinführen zu Gott, der gnädig ist. Jeder, der willens ist, Gott zu erkennen, so sagt es die Bibel, ist in der Lage, Gott in dem Geschaffenen zu erkennen. Wir haben Naturgesetze und wir haben Regeln, die unserem Denken bestimmen. Und allein die zeigen uns, dass es jemand geben muss, der diese Gesetze geschaffen hat. Sie weisen auf Gott hin. Und wir haben schon so viel in der Schöpfung entdeckt, wie zum Beispiel der genetische Code. Und jeder, der sich damit befasst, kann sehen, dass dieser Code so komplex ist, dass für den, der bereit ist, es zu sehen, deutlich wird, dass da ein Programmierer sein muss. Ja, jeder Programmierer, der ein Programm anguckt, sieht, okay, das hat irgendjemand erdacht, das ist nicht vom Himmel gefallen. Da hat nicht irgendjemand zufälligerweise irgendwelche Buchstaben durcheinander geschmissen und dann ist da daraus ein Programm geworden, das jetzt meine Maschine oder was auch immer antreibt. Da ist ein denkendes Hirn dahinter gewesen. Oder, David? Ist doch so. Linguistik kann uns helfen, einige Merkwürdigkeiten des genetischen Codes zu verstehen. Linguisten, also Sprachwissenschaftler, haben sich den genetischen Code angeschaut und haben festgestellt, da gibt es Regeln, da gibt es eine Semantik, die muss man verstehen. Und man hat festgestellt, dass der genetische Code eben nicht nur linear zu interpretieren ist, sondern auch zeitabhängig. Dass der Code nicht immer zur selben Zeit dasselbe sagt, sondern abhängig von dem Zeitpunkt, wo er gelesen wird, dann entsprechend neue Informationen hergibt. Das heißt, das ist vieldimensional. Das ist nicht einfach nur ein- oder zweidimensional. Das Gesetz von Wirkung und Ursache sagt uns, dass wo Rauch ist, die Polizei würde sagen, wo Rauch ist, da ist auch eine Kanone. Oder wir sagen, wo Rauch ist, muss eine Zigarette sein oder was Ähnliches. Zumindest Feuer. Ja? Also Rauch weist auf irgendeine Ursache hin. Es gibt für alles eine Ursache. Und ohne Ursache gibt es nichts. Das ist die Frage nach der ersten First Cause. Wir vermögen, wenn wir das wollen, Gott in der Natur, im Geschaffenen zu erkennen und ihm für das, was er geschaffen hat, zu danken. Als Christen aber bleiben wir da nicht stehen. Natürlich danken wir ihm für die elementare Versorgung, durch die Nahrung und Kleidung, durch die Luft, die wir atmen. Das Wasser, das wir trinken, die Sonne, die uns scheint, die Tages- und Jahreszeiten, die wir nach wie vor haben, trotz Klimakrise. Denn wir wissen, dass all das unser Leben ermöglicht. Wir danken ihm für mehr als all das. Wir danken ihm als Christen für unsere Rettung aus unserer selbstverschuldeten Verlorenheit. Wir danken ihm für das neue Leben, das er uns in Jesus Christus schenkt und zugänglich macht. Das ist genügend Grund, Gott zu danken. Aber jetzt kommen wir noch zum besonderen Grund, der mir aufgefallen ist, als ich mich vorbereitet habe. Auf diesen Vers bin ich zuallererst gestoßen. Ich habe gedacht, den muss ich bringen. In Hebräer 12, 28 lesen wir, deshalb lasst uns, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen haben, dankbar sein, wodurch wir Gott wohlgefällig dienen mit Scheu und Furcht. In allen deutschen Übersetzungen ist davon die Rede, dass wir dankbar sein sollen. Und es wird auch darüber gesprochen, warum? Weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen haben oder empfangen. Wir empfangen es jeweils. In den Versen davor spricht Gottes Wort davon, dass Gott eine Zeit kommen lassen würde, wo alles, was erschüttert werden kann, auch erschüttert werden wird. Diese Zeit kann immer wieder kommen, wie wir schon festgestellt haben. Wenn man die Geschichte anschaut, dann gibt es immer wieder solche Zeiten. Auch wir leben in einer Zeit, in der Dinge erschüttert werden. Also mein Glaube ist in den letzten Wochen oder Tagen deutlich erschüttert worden. Jetzt fragt euch wahrscheinlich, warum, welcher Glaube. Also ich dachte zum Beispiel, wenn es eine Kirche gibt, mit der ich, wenn es um ethisch-moralische Fragen geht, zusammenarbeiten könnte, dann ist es die katholische Kirche. Die haben wenigstens noch irgendwo Format, die haben noch was in der Hose und stehen fest. Und jetzt musste ich lernen, dass auch die durch den Papst inzwischen bereit sind, gleichgeschlechtliche Paare und außereheliche Paare zu segnen. Und das hat mich, ehrlich gesagt, erschüttert. Ich habe gedacht, diese ewige Institution, wie sie sich selber so bezeichnet, und mein Freund, also ist nicht mein Freund, aber ich höre ihn gern, Michael Knowles, sehr stolz von seiner katholischen Kirche erzählt, auch die haben sich jetzt angepasst. Was sich aber als unerschütterlich erweist, ist Gottes Reich. Und das Reich Gottes, was nicht erschüttert werden kann, das empfangen wir. Dieses Empfangen ist in einer Zeitform geschrieben, die im anzeigt, dass es jeweils beginnt, im Präsens. Wann immer jemand sein Leben öffnet für Jesus, empfängt er das Reich Gottes, das unerschütterliche Reich. Und warum ist es unerschütterlich? Weil Jesus, der Sohn Gottes, der Herr dieses Reiches, unerschütterlich ist. Und durch den Heiligen Geist in uns Wohnung nimmt. Deshalb empfangen wir dieses unerschütterliche Reich schon jetzt in uns. Ein Reich, das sich nicht bewegt, nicht wandelt, wie sein Gott, sein Herr, sich nicht wandelt und nicht verändert. Wenn er im Alten Testament erklärte, dass Homosexualität ein Gräuel ist und es im Neuen Testament wiederholt, dann wissen wir, dass er seine Meinung auch heute nicht geändert hat. Das ist eine Message, die heute nicht gern gehört wird, aber ich sage sie trotzdem. Ja, es gibt vieles andere, wo Gott genauso wenig seine Meinung ändert, wo wir auch klar stehen müssen. Wenn es um das Heil in Jesus Christus geht, wird sich nie, nicht in alle Ewigkeit etwas ändern. Wir werden nur durch Jesus, nur durch sein Blut, nur durch sein stellvertretendes Opfer gerettet. Und da wird sich nie etwas ändern. In unserem Vers wird auch darüber gesprochen, wie sich diese Dankbarkeit auswirken soll. Wir sollen Gott dienen mit Scheu und Furcht, was dann ein wohlgefälliger Dienst ist. Die Dankbarkeit für den Empfang eines unerschütterlichen Reiches lässt uns auf den Schöpfer und Herrscher dieses unerschütterlichen Reiches blicken, der so viel größer sein muss als unsere Vorstellungen und unser Begriffsvermögen. Und dies wiederum führt zu Scheu und Furcht in einer guten Weise. Der souveräne Gott wird als der wahrgenommen, der er ist, ein absolut ehrfurchtgebietende Gottheit in drei absolut ehrfurchtgebietenden Persönlichkeiten. Wenn wir es mit dem Vater zu tun haben, wenn wir es mit dem Sohn zu tun haben, wenn wir es mit dem Heiligen Geist zu tun haben, das sind ehrfurchtgebietende Persönlichkeiten, vor denen wir in Ehrfurcht erschauern sollten. In guter Weise. In einer Weise, die uns zu einer tieferen Hingabe führt, die uns zu einer leidenschaftlicheren Liebe hinführt, etc. Als ich mir den Text im Griechischen näher angeschaut habe, stellte ich fest, dass hier nicht von Dankbarsein die Rede ist. Erstaunlicherweise. Im Deutschen findet sich nur Dankbarsein. Aber eigentlich heißt es, davon die Rede, dass wir Gnade haben sollen. Aber Dankbarkeit entsteht da, wo Gnade ist. Aber was damit gesagt wird, bedeutet mehr. Es ist ein aktiver Ausdruck der Gnade. Ich habe es mal versucht zu formulieren. Besitzt, haltet fest die Gnade und praktiziert Gnade in allem, was ihr tut. Auch in eurer Haltung der Dankbarkeit. Wenn man Gnade hat, dann kann man für alles dankbar sein. Wenn man Gnade praktiziert, dann kann man den anderen in Dankbarkeit annehmen, auch wenn er mich ärgert, wenn er mich nervt, wenn er nicht so ist und handelt, wie ich das denke und für richtig halte. Deshalb kommen wir zu unserem vierten und letzten Punkt. Wann sollen wir dankbar sein? Epheser 5, 20 lesen wir, saget alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn. Gott zu danken ist keine Frage, ob mir danach ist, ob ich mich danach fühle, ob ich einen speziellen Grund dafür habe, ob er mir, also Gott, einen besonderen Anlass dafür gibt, weil er meine Gebete erhört hat oder mich gerade bewahrt hat. Völlig wurscht. Natürlich sind das umso mehr Gründe, die ich aufgezählt habe, wenn das passiert, ihm zu danken. Aber Paulus macht es klar, dass alle Zeit meint, unter allen Umständen, auch denen, in denen wir es schwer finden, Gott zu danken, weil wir vielleicht einen Verlust erlitten haben, weil wir krank sind, weil wir von anderen verletzt worden sind, weil uns jemand enttäuscht hat, weil unsere Hoffnungen zerplatzt sind. Und wir sollen für alles danken, für das Gute und das weniger Gute. In 1. Thessalonicher 5, 18 sagt er, sagt in allem Dank. Und dieses in allem fasst noch kürzer zusammen. Ja, man könnte sagen, in allem heißt in jeder Zeit, in jedem Umstand, zu jedem Anlass. Warum sollen wir das tun? Und jetzt kommt's. Weil es gut ist, weil sich's gut auf unsere Psyche auswirkt. Gott sei Dank tut es das. Es wirkt sich mit Sicherheit gut auf unsere Psyche aus, aber das ist nicht der Grund. Der Grund ist, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Ich habe es am Anfang schon gesagt, wo ich darüber geredet habe, dass Gott von allen Menschen Dankbarkeit erwartet. Dass es sein natürliches Recht ist, Dankbarkeit zu erwarten. Es ist Gottes Wille, dass wir dankbar sind. Dass wir ihm dankbar sind. Ein undankbarer Christ ist ein Widerspruch in sich selbst. Das kann es eigentlich nicht geben. Denn Paulus sagt, dass wir Gott Dank sagen im Namen unseres Herrn. Nun, etwas im Namen von jemand anderem zu tun, heißt im Auftrag von jemand anderem zu handeln. Jesus hat uns den Auftrag gegeben, dankbar zu sein, Gott Dank zu sagen. Wenn Jesus unser Herr ist, wenn er in uns lebt, dann haben wir keine andere Wahl, als Gott zu danken. Man kann aber auch davon ausgehen, du und ich, wir können davon ausgehen, dass wenn Jesus etwas von uns will, dass wir es tun sollen, dann setzt er uns auch in die Lage, es tun zu können. Wenn wir in Jesus sind und Jesus in uns ist, dann können wir in allen Lebenslagen, unter allen Umständen Gott dem Vater danken. Weshalb? Weil Jesus und der Heilige Geist, welchen er uns als Unterstützer gegeben hat, ja in uns wohnen. Die Kraft seiner Auferstehung ist ja in uns. Wir können unseren Unwillen und dass es uns schwerfällt, wie auch die Frau Psychologin gesagt hat, wenn uns das schwerfällt, wir können in der Kraft Jesu sagen und ich entscheide mich zur Dankbarkeit. Du hast im vergangenen Jahr oder in den vergangenen Jahren Dinge erlebt, welche dich massiv beschäftigen und belasten. Und du kannst sie nicht loslassen. Sie hängen an dir wie eine Klette. Danke Gott für sein souveränes Handeln. Ja, opfere ihm Dank, auch wenn es dich noch so viel Überwindung kostet. Ein Opfer kostet uns Überwindung. Ein Opfer ist etwas, was uns wehtut. Wenn wir unsere Kollekte zusammenlegen, das ist in der Regel kein Opfer, das ist eine Kollekte. Ein Opfer wäre, wir schneiden uns echt was aus der Rippe. Wir verzichten auf etwas und haben es hinterher nicht mehr. Und wir merken es hinterher auch, dass wir es nicht mehr haben. Aber wir haben es weggegeben. Das ist ein Opfer. Dem Bauer hat es wehgetan, sein bestes Stück Rind herzugeben, wenn er Gott mal richtig Dank opfern wollte. Es war nicht das, was er erübrigen konnte, das, was halt nicht, sowieso zu nichts tauglich war, sondern es war das Beste, vielleicht der beste Zuchtstier. Den hat er, der ihm vielleicht auf Jahre Gewinn gebracht hätte, für den hat er sich entschieden, den hat er genommen und hat ihn Gott gegeben als Dankopfer. Das ist Opfer. Also, damit wir ein Verständnis haben von dem Vers, den ich gerade vorlesen werde. Wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Unser Dankopfer bereitet den Weg für Gottes Heil und Heilung in unserem Leben. Ja, weil wir nicht auf unseren tollen Stier gucken, der uns Sicherheit gibt und Wohlstand garantiert und alles, was wir uns versprechen, sondern den weggeben und auf Gott schauen und sagen, du bist mein Versorger, du bist der, der alles mein ganzes Leben in der Hand hat, du bist derjenige, der meine Schmerzen und all das, was mich belastet, letztendlich damit umgehen kann. Wir öffnen uns für sein gnädiges und barmherziges Wirken. Ich kann mich noch gut daran erinnern, es war im Januar 1967, mein Bruder kann sich auch noch gut daran erinnern, Wir bekamen die Nachricht, dass unser Vater schwer verletzt war und halbseitig gelähmt sein würde. Das war im Januar. Ende August wurden wir des Nachts geweckt, weil unser Haus in Flammen stand und abbrannte. Wir konnten gerade ein paar Habseligkeiten retten. Die Viecher konnte man raustreiben, das hatten die Nachbarn schon gemacht. Aber so war das Jahr 1967. Und meine Mutter hat in dieser Zeit Hiob gelesen. Und in Hiob lesen wir nach seinem Totalverlust, wie er sagt: Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, gelobt sei der Name des Herrn. Und so sagte meine Mutter, unsere Mutter, so wolle sie es auch halten. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, gelobt sei der Name des Herrn. Das ist Gott in allem danken. Und das kann man nur im Vertrauen auf einen souveränen Gott. Einen Gott, der alles in seiner Hand hat. Einem Gott, der tatsächlich heute weiß, was übermorgen in der Badischen Zeitung steht. Weil er den Überblick über alles und jeden hat. Gott in allem Dank kann man nur im Vertrauen auf einen Gott, von dem man weiß, dass seine ultimativen Absichten mit mir gut sind. Auch wenn seine Wege mit uns manchmal durch Täler und durch Schwierigkeiten hindurch führen. Durch tiefe Schluchten. Und man dann wieder über Berge klettern muss, die genauso schwierig sind. Auch meine Eltern mussten erleben, dass nach dem Totalverlust eben nicht alles dann glatt ging, weil Gott ja so gnädig und so toll und so liebevoll und so fürsorglich ist und er dann einem sämtliche Steine und sämtliche Hindernisse aus dem Weg räumt. Manche Leute verdächtigten sie sogar der Brandstiftung. Andere spotteten wegen der Frömmigkeit meiner Mutter. Und zu alledem kam eine Nachbarin, die ständig irgendwelche Einsprüche gegen das Bauvorhaben, so wie es geplant worden ist, gehabt hat und die Pläne ständig über den Haufen geworfen werden mussten. Und wir dachten, wir kommen nie in unser neues Zuhause. Aber in alledem hatte Gott seine Absichten und haben selbst die Einsprüche und Ablehnungen der Nachbarin letztendlich zu Gutem geführt, was sich als die beste Lösung für die Zukunft zeigte. Denn meine Eltern hatten zunächst mal vor, einfach das Haus wieder so aufzubauen, wie es war. Das ist das Natürlichste. Man versucht, wieder herzustellen, was gewesen ist. Aber das ging nicht aufgrund der Einsprüche. Letztendlich hat man sich geeinigt, dass das Wohnhaus auf etwa die Grundmauern gestellt worden ist und der Stall wurde dann an anderer Stelle errichtet. Größer, mit mehr Manövrierfähigkeit um den Stall herum, was sich für meinen behinderten Vater und für uns alle als gut, als hilfreich, als schön erwiesen hat. Gott wusste es die ganze Zeit. Sie, meine Eltern, mussten nur dahinter kommen. Und Gott hat sogar den Gegner dazu gebraucht, sie an den Punkt zu führen, wo er sie haben wollte. Ich erzähle diese Geschichte, damit sie euch hilft, euer Leben zu reflektieren. Denn mancher von uns hat einen Gegner, mancher von uns hat jemanden in seinem Leben, der ihm Probleme macht und wo er denkt, würde ich denn nur los? Und Gott tut's nicht. Aber Gott weiß, was er mit den Leuten um dich herum vorhat. Gott hat im vergangenen Jahr das Beste für dich im Sinn gehabt und er hat auch für das kommende Jahr das Beste für dich im Sinn. Wirst du ihm dankbar vertrauen? Amen.